gehen soll. Es geht um Gnade. Aber ich habe noch den Gegenspieler mit rausgesucht, nämlich das Gesetz. Und ich habe folgendes Bild gefunden. Hier geht es um zwei Elefanten, die sich trefflich streiten. Jeder will dem anderen zeigen, wie viel Kraft er hat und will den anderen wegschieben. Und ich habe mir mal gedacht, das passt eigentlich ganz gut in die Auseinandersetzung von Gesetz. Der eine Elefant ist das Gesetz und der andere Elefant ist die Gnade. Und ich sage jetzt, in deinem geistlichen Leben geht es hier genauso zu. In deinem Leben streiten sich diese zwei Seiten, das Gesetz und die Gnade, um die Vorherrschaft in deinem Leben. Da streitet sich einmal das Gesetz gegen die Gnade oder die Gnade gegen das Gesetz. Oder heißt es vielleicht Gnade und Gesetz? Brauche ich zur Gnade noch das Gesetz? Oder Gesetz und Gnade? Oder vielleicht beides? Ich will versuchen, in dieser Predigt euch aufzuzeigen, was wichtiger ist: Gesetz und Gnade. Das Gesetz hat seinen Sinn, aber die Gnade auch. Welche Rolle spielt das Gesetz im Leben eines Christen? Spielt es noch eine Rolle? Müssen wir das Gesetz einhalten? Müssen wir noch zu der Gnade noch etwas tun, um das zu bezahlen, was Gott für uns getan hat? Kann man mit Hilfe des Gesetzes Sünden überwinden? Brauche ich das Gesetz, um Sünde zu überwinden, um heiliger zu leben? Kopftuch lässt grüßen. Oder welche Rolle spielt die Gnade dabei? Was hat die Gnade dabei? Wieso brauche ich die Gnade dazu in meinem Leben? Ich möchte versuchen, auf diese Fragen Antworten zu geben heute Morgen. Ich hoffe, es gelingt mir. Mit der Präsentation habe ich natürlich gleich wieder ins Volle gegriffen. Aber der Fabian hat mir eben noch geholfen, das Ganze wieder zurechtzubiegen. Also wir versuchen, den Elefanten Gnade und den Elefanten Gesetz heute Morgen in unserer Gemeinde freilaufen zu lassen. Und wir sehen, was sie anrichten in unserem Leben. Gesetz und Gnade, ich möchte es euch mal gegenüberstellen. Einmal auf der linken Seite das Gesetz und auf der rechten Seite die Gnade. Da heißt es, der Mensch, oder das Gesetz fordert vom Menschen, der Mensch tut etwas für Gott. Der Mensch muss etwas für Gott tun. Der Mensch muss Werke tun für Gott. Aber Gott sagt, die Gnade sagt, Gott hat etwas für uns getan. Ein erster Unterschied, der euch schon einmal die Richtung weisen wird, wie es lang geht. Werke werden ohne Glauben getan, dass das Gesetz fordert von uns keinen Glauben, das Gesetz fordert nur von uns Werke. Aber die Gnade wird ohne Werke im Glauben empfangen. Das heißt, wenn ich eine Beziehung zu Jesus Christus habe, dann brauche ich keine Werke vorzuweisen. Da kann ich keine Werke vorweisen. Das Gesetz fordert, du musst tun, du musst etwas tun. Die Gnade wird uns geschenkt. Das Gesetz sagt, gib. Die Gnade sagt, nimm. Nimm etwas, ein Geschenk kannst du annehmen. Tu dies und du wirst leben. Fordert das Gesetz, tu das, dann wirst du leben. Wenn du das Gesetz erfüllen möchtest, dann wirst du Leben bekommen. Die Gnade sagt aber, lebe und tu dies. Ein freiwilliger Gehorsam wird da von uns verlangt. Lebe zuerst und dann tu etwas. Wir machen weiter. Das Gesetz sagt uns, das Gesetz zeigt die Sünde im Menschen. Und das ist die Hauptaufgabe des Gesetzes. Das Gesetz soll uns Menschen die Sünde zeigen in unserem Leben. Aber die Gnade zeigt uns die Liebe in Gott. Die Gnade zeigt uns die Liebe in Jesus Christus, wird uns Gott vergeben. In Jesus Christus will uns Gott vergeben. Gnade bringt Erkenntnis der Sünde. Die Gnade bringt in uns erstmal die Erkenntnis, ja, ich bin ja Sünder. Und jetzt? Die Gnade nimmt die Sünde weg. In Jesus Christus nimmt mir Gott die Sünde weg. In Jesus Christus wird mir die Sünde genommen. Das Gesetz droht mit dem Tod. Wenn du das Gesetz nicht einhältst, dann wirst du sterben. Die Gnade zeigt aber, sie verspricht uns ewiges Leben als Gabe Gottes. Nicht nur, dass meine Sünde hinweggenommen wird, nein, Gott schenkt mir sogar noch das ewige Leben dazu, freiwillig als Geschenk. Das Gesetz verflucht den Übertreter und die Gnade segnet den Empfänger. Wie bist du reichlich gesegnet durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Das Gesetz führt den Menschen in Knechtschaft. Im Gesetz bist du nicht frei. Du wirst immer einen Herrn über dir haben, der auf dir rumtrampelt. Die Gnade führt den Menschen in die Freiheit. In der Gnade bin ich frei, weil ich meine Schuld los bin, weil ich meine Beziehung zu Jesus Christus habe. Das Gesetz trennt von Gott. Die Gnade gibt freien Zugang zu Gott. Du kannst jederzeit zu Gott kommen durch Jesus Christus. Das Gesetz bringt Gott in Heiligkeit vor den Menschen. Das Gesetz möchte Gott zeigen, wie er ist und dass du Sünder bist und dass du nie eine Beziehung zu Gott haben kannst. Dieser Gott ist so heilig, dass du nicht mal hinzutreten kannst. Aber die Gnade bringt den Sünder zu Gott. Die Gnade möchte, dass du zu Gott kommst. Die Gnade möchte, dass du zu Jesus Christus kommst. Und das Gesetz fordert den Gehorsam als Zwang. Du musst etwas tun, aber die Gnade fordert Gehorsam mit Freude, mit Freiwilligkeit, mit der inneren Freiheit. Ja, ich möchte diesem Herrn dienen. Ich habe euch dieses Bild herausgesucht, weil das passt jetzt zu dieser Passage, die jetzt kommt. Glaube war immer Grundlage der Gnade. Ganz am Anfang, bei Adam und Eva fängt es an, da war Gott als erstes gnädig. Es geht weiter mit allen Patriarchen im Alten Testament. Und es beginnt danach dieser neue Bund, den Abraham mit Gott gemacht hat. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Gott. Er hat Gott vertraut, ja, das, was du sagst, das will ich für mich in Anspruch nehmen. Er hat Gott geglaubt und er hat Gott vertraut. Er hat vertraut, das, was Gott sagt, dem will ich glauben. Gnade ist eine verzeihende Güte, Nachsicht, Schonung, eine herablassende Gunst, Strafnachlass. Da kommt ja auch dann das Wort her, dass jemand von der Strafe begnadigt wird, Straflaster in der christlichen Religion, Barmherzigkeit Gottes, Sündenvergebung, im althochdeutschen Gnada steckt das göttliche Erbarmen drin, Gottes Hilfe, Wohlwollen oder auch Gunst. Es ist aber immer eine Zuwendung eines Einzelnen, ohne dass der andere, der es bekommt, einen regelrechten Anspruch darauf hat. Er kann es nicht erzwingen, er kann nicht sagen, das ist mein Recht, dass Gott mir gnädig sein muss. Nee, ist es nicht. Gott muss dir nicht gnädig sein. Gott kann dir gnädig sein. Es ist eine freiwillige Gabe, die er gibt, aber ich habe keinen Anspruch darauf. Und das erlebt das Volk Gottes, indem es immer wieder, dem Gott immer wieder die Gnade zeigt. Auf der Wüstenwanderung, Gott führt sein Volk gnädig aus dem Land Ägypten heraus, er befreit es, er wendet ihm seine Gnade zu, er befreit dieses Volk. Und dieses Volk, was macht es? es fällt immer wieder auf den Boden, es fällt immer wieder auf die Nase. Er sagt immer, nee, komm, lasst uns doch wieder zurückgehen nach Ägypten, da haben wir es doch so gut gehabt. Da haben wir wenigstens noch Fleisch essen dürfen. Und was macht Gott? Er sendet ihnen Wachteln. Er rettet sie aus dieser Situation heraus und schenkt ihnen das, was sie brauchen. Wie geht's weiter? Sie kommen an irgendeine Oase, da ist bitteres Wasser. Was machen sie? Sie motzen und schimpfen. Das Wasser kann man nicht trinken, das ist nicht gut genug. Was macht Gott? Er hilft ihnen wieder auf die Füße. Er schenkt ihnen gutes Wasser. Was machen sie? Die ganzen Wüstenwanderung durch, immer fallen sie auf die Schnauze und dann wird wieder gemeckert. Das Volk ist unzufrieden und dann, es geht sogar so weit, dass sie bald Mose steinigen und Gott dann immer ihnen wieder durchhilft und ihnen hilft und sich gnädig diesem Volk zuwendet. Wann wurde das Gesetz gegeben und wozu wurde das Gesetz gegeben? Das will ich euch mal als nächste Frage mitgeben. Das heißt es dann im Galaterbrief. Ich will damit sagen, wenn Gott einen Bund rechtskräftig bestätigt hat, dann wird er durch das 430 Jahre später entstandene Gesetz nicht für ungültig erklären. Gott hat einen Bund mit Abraham gemacht. Das ist von diesem Bund hier der Rede. Und erst 430 Jahre danach wird das Gesetz eingeführt, am Sinai. Da ist dann Mose auf diesen Berg gestiegen und hat dann diese Tafeln von Gott in Empfang genommen und hat es dem Volk überbringen müssen. Also erst 430 Jahre später ist es dazugekommen. Und Gott sagt aber, diesen alten Bund, der gilt immer noch, den will ich nicht auflösen. Aber das Gesetz ist erst mal 430 Jahre später hinzugekommen. Was soll nun das Gesetz? Es wurde der Übertretung wegen hinzugefügt. Das Gesetz ist gekommen, um die Übertretung zu zeigen. Übertretung ist gemeint hier, die Sünde in unserem Leben. Gott möchte zeigen, das Volk ist sündig. Dieses Gesetz ist eigentlich allein dazu da, und es wird noch bestärkt durch einen anderen Vers im Römerbrief. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmend würde. Es soll zeigen, dass dieses Gesetz, diese Übertretung, sogar so stark ist, dass es überströmend ist. Es ist eine Quelle, die aus uns heraussprudelt, die nicht nur ein bisschen tropft, sondern dass der Wasserhahn voll aufgedreht. Ich möchte euch das an einem kleinen Beispiel machen, euch zeigen, was hier mit überströmend gemeint ist oder dass das Gesetz aufgedeckt wird. Ich brauche dazu aber jetzt ein Opfer und ich denke, ich werde mir mal den John raussuchen. Keine Angst, du musst nichts machen, du musst nur stillhalten und aushalten. Und den Tobias brauche ich auch noch. Der John sagt sich, mir gefällt das Leben in Baden-Baden nicht mehr. Die sind eh so alle blöd, die da wohnen. Entschuldigung. Fred, ihr seid nicht gemein. Ich baue mir ein Häuschen. Ich will mir ein Häuschen bauen. Ich ziehe lieber jetzt nach Rastatt oder nach Hügelsheim, ganz egal. Such dir eins raus. John baut sich ein Häuschen. Und weil er nicht so viel Geld hat, macht er nur mal das Haus erst zunächst mal fertig. Alles andere kommt später. Jetzt kommt der Tobias angelatscht. Er denkt sich, ja, ich mache meinen Spaziergang heute Mittag. Läuft dann ganz zufällig am Häuschen vom John vorbei, sieht die schönen Blumen, klatscht da drüber weg, interessiert ihn nicht, läuft sogar ums Haus rum, will sich das alles angucken. Plötzlich kommt der John heraus und sagt, du, Tobi, was machst denn du da? Du stehst auf meinem Grund und Boden, das gehört mir. Tobi sagt, weiß ich nicht, das kann ich nicht wissen. Ah doch, du stehst auf meinem Grund und Boden. Ich kann es dir doch zeigen. Ich habe hier einen Grundbuchauszug von Achern, Grundbuchamt, da steht es drin, da 5 Meter von da, 10 Meter von da, da ist die Grenze. Du stehst mitten auf meinem Grundstück. Der Tobi sagt, du, tut mir leid, ich habe das nicht gewusst. Okay, zweiter Teil. Der John ist nicht dumm, geht jetzt hin und baut einen Zaun um sein Häuschen, um sein Grundstück herum. Und was passiert, wenn nächstes Mal der Tobi kommt und über einen Zaun klettert? Dann weiß er ja genau, jetzt bin ich über den Zaun geklettert, jetzt stehe ich auf dem Grundstück vom John. Und das genau ist die Aufgabe des Gesetzes. Es soll dem Menschen zeigen, dass er sündig ist, dass er auf einem Bereich jetzt steht, der ihm nicht zusteht. Dieser Zaun, der um das Haus von John gebaut wurde, zeigt jedem Einzelnen im Grunde genommen, dass du bist Sünder, du hast versagt. Du hast das Gesetz übertreten, im Grunde genommen sogar noch mehr, du hast es überströmend lassen, du hast überhaupt keine Rücksicht genommen. Du stehst auf meinem Grund und Boden und das qualifiziert dich als Sünder. Du bist jetzt ausgemacht als Sünder. Der Tobi ist Sünder, weil er auf meinem Grundstück steht. Er hat meine Grenzen übertreten. Ja, wann wurde das Gesetz gegeben und wozu? Und da ist es an einer Stelle im Alten Testament jetzt, wenn da sagt Gott dann zu dem Volk, der Moses richtet dem Volk das aus, da sagt dann Gott, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, so sollt ihr mein Eigentum sein aus allen Völkern. Was sagt das Volk dazu? Ein bisschen vollmundig. Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Zwei Worte fallen mir hier auf. Einmal das Wort alles und das Wort wir. Das Volk nimmt vollmundig die Worte in den Mund. Alles wollen wir tun. Das heißt, das Volk will sich selber anstrengen, alles, das ganze Gesetz Gottes einzuhalten. Ich möchte euch mal folgendes Beispiel nennen. Ich mache es jetzt mal mit Tobi diesmal. Der Tobi strengt sich an und sagt, ich will jetzt das ganze Gesetz halten. Er fängt jetzt an, im ersten Monat klappt es ganz gut, im zweiten Monat klappt es ganz gut, im dritten Monat klappt es ganz gut, aber dann fällt ihm ein, da hat doch der John ein Haus gebaut, so eins hätte ich auch gern. Er ist so richtig neidisch und der Neid zerfrisst in ihm. Er hat also einmal, ein einziges Mal das Gesetz übertreten, der Tobi. Was sagt das Gesetz dann dazu? Er ist schuldig am ganzen Gesetz, weil er nur ein einziges Mal ein Gebot übertreten hat. Nur ein einziges Mal. Du wirst es also nicht schaffen, als Mensch dieses Gesetz zu halten. Du kannst dich anstrengen wie noch was. Nur ein einziger kleiner Fehler führt dazu, dass du nicht gerettet mehr wirst, dass du schuldig geworden bist vor Gott. Denn durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde, so heißt es im Römerbrief. Das Gesetz ist dazu da, dir deine Sünden zu offenbaren, dir zu zeigen, du bist Sünder, ich habe das Gesetz gebrochen. Mit all dem, was du bisher in der Vergangenheit getan hast, verurteilt dich das Gesetz und zeigt dir, dass du Sünder bist. Das Gesetz bringt dir die Erkenntnis der Sünde. Denn aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm, das heißt vor Gott, gerechtfertigt werden. Du kannst anstrengen, wie du dich willst. Du kannst jeden Sonntag 1.000 Euro in den Klingelbeutel tun. Der Alois wird sich freuen, wenn er dann zählt, dann anschließend. Aber das wird dich nicht besser machen vor Gott. Die Ansprüche von Gott sind viel höher, als du je leisten kannst. Du kannst am Sonntag Kopftuch aufsetzen in der Gemeinde. Du kannst von mir aus die ganze Woche mit Kopftuch rumlaufen. Du kannst auch ins Bett liegen mit Kopftuch. Es wird dich nicht besser machen vor Gott. Du kannst so viel Religiosität aufwenden, dich anstrengen. Du betest jeden Sonntag oder jeden Tag 2 Stunden, liest mindestens 3 Stunden in der Bibel, Du kannst nicht an, das liegt in uns, wie es der Rudi heute Morgen schon gesagt hat, diese Religiosität, die liegt in uns drin. Mit der sind wir verhaftet, weil wir so diesen Drang haben, Werke zu tun, um Gott zufrieden zu stellen. Und das geht nicht, das funktioniert nicht. Was wollen wir denn sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne, da hat Paulus recht. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Das Gesetz ist uns gegeben, um die Sünde zu erkennen. Denn ich wusste nichts von der Lust, wo das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Das Gesetz ist dazu da, um dir zu zeigen, dass Sünde in deinem Leben ist. Ich habe dieses folgende Bild gefunden. Ein findiger Mensch ist mal auf die Idee gekommen, in einem Zoo einen Spiegel aufzustellen. Und da steht der Löwe vorne dran und will versuchen, so ein bisschen dieses Gesicht vom Löwen wegzukratzen oder wegzumachen. Aber der Löwe sieht da drin in diesem Spiegel, wie er ist. Er ist scheinbar nicht ganz einverstanden, sonst würde er nicht dran rumkratzen oder rumwischen. Der andere nebendran guckt ganz doof in den Spiegel hinein, aber genau das ist das Gesetz, dazu ist das Gesetz da. Es soll dir zeigen, wer du wirklich bist. Es soll dir zeigen, welches Biest das du bist, welches Biest vor diesem Spiegel steht. Und du kannst es nicht wegmachen. Da steht jetzt dieser zottelige Löwe vor diesem Spiegel, aber das Gesetz soll dir zeigen, du bist genauso ein Schuft. Du bist genauso ein Lump. Und heute Morgen sitzen nur Lumpen und Schufte vor uns, die begnadigt worden sind. Also dieses Bild ist für mich das Beste, was das Gesetz uns zeigen soll. Es soll dir nur zeigen, wer du wirklich bist, wer in dir regiert und wer in dir lebt. Wann wurde das Gesetz gegeben und wozu? Als ist das Gesetz unser Erzieher gewesen. Das ist die weitere Funktion des Gesetzes gewesen. Das Gesetz soll uns erziehen auf Christus hin. Und wir sollen die Lektion lernen, du bist schuldig, du kannst Gott aus eigener Anstrengung heraus nicht gefallen, deshalb brauchst du Christus. Nur den Glauben an das, was er getan hat, kannst du vor Gott gerecht sein und so leben, dass es ihm gefällt. Das Gesetz ist der Erzieher auf Christus hin. Das Gesetz soll mich dazu bringen, auf Christus zu hören und zu sehen. Das Gesetz ist dazu da gewesen, auf Christus hinzuweisen. Nicht, dass ich das Gesetz einhalte und mich anstrengen muss, sondern es ist eine freiwillige Sache, die Gott uns schenkt. Wollen wir uns vom Gesetz mal der Gnade hinzuwenden? Da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die Gnade und die Wahrheit. Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Nie darf ich Gnade und Wahrheit voneinander trennen. Gnade ohne Wahrheit bügelt alles ein bisschen so unter den frommen Teppich hinunter und lässt alles durch, so meinen wir. Stimmt nicht. Weil Gnade mit der Wahrheit verbunden ist. Aber Wahrheit ohne Gnade, die macht hart und verletzt. Aber die Gnade ist eine Person. So heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen. Das heißt, hier sehe ich Erscheinen und Jesus Christus. Die Gnade ist erschienen, die Gnade ist eine Person, mit der wir verbunden sind. Gnade ist nicht irgendwie so ein wachsweiches Prinzip, so irgend sowas, ja, wir müssen ja alle gnädig sein. Nee, Gnade ist eine Person. Wir sollen uns zu dieser Person hinwenden. Und was passiert? Diese Gnade ist erschienen, heilbringend. Die Gnade bringt uns heil. Die Gnade macht uns heil. Die Gnade will uns gesund machen. Die Gnade ist nicht etwas, was zerstört, sondern die Gnade will heilen. Du sollst heil werden. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfangen. Einen schöneren Vers kann es nicht geben. Jesus Christus ist Mensch geworden. Er hat die Gottesnähe verlassen. Die Nähe beim Vater hat er verlassen. Er hat etwas verlassen, was wir uns von Reichtum nicht vorstellen können. Von Herrlichkeit und Schönheit. Das hat er verlassen, ist Mensch geworden, er hat diese armselige Welt betreten, ist geworden, so wie ich. Und er ist für mich ans Kreuz geschlagen worden. Damit er die, die unter dem Gesetz waren, das heißt all diejenigen, die sich gemüht haben, die sich einen guten Gott erarbeiten wollten, die hat er versucht loszukaufen. Das heißt, loskaufen heißt, da hat er etwas bezahlt. Er ist jetzt aber nicht mit dem Geldbeutel rumgelaufen, hat den Menschen dann Geld in die Hand gereicht, sondern er hat den Menschen sein Leben geopfert. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, dass du und ich von diesem Gesetz wegkommen, dass ich mich mühen und anstrengen muss. Und darüber hinaus schenkt er uns sogar die Sohnschaft. Das heißt, du wirst ein Kind Gottes sein, wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraust. Jesus Christus hat deinen Preis bezahlt, den du ihm schuldig geblieben bist. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben, damit du auch sein Kind wirst. Das ist die schönste Geschichte, die ich mir vorstellen kann im Neuen Testament. Wir sehen hier die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie er wieder zurückkommt. Und da können wir unseren Namen eintragen, Alois, John, Tobi, Daniel, jeden von uns, da hinten drauf steht dein Name. Und der Vater kommt dem verlorenen Sohn entgegen, als dieser umkehrt und sagt, bei meinem Vater ist es mir wenigstens noch gut gegangen. Bei dem muss ich nicht bei den Schweinen leben. Und wie sehen wir, wie er diesem Sohn entgegengeht? Er sieht ihn schon von weitem kommen und er macht nur eins, er nimmt die Beine unter die Arme und rennt ihm entgegen. Er versucht ihn zu erreichen, er nimmt ihn in den Arm und ich denke, eine Träne ist da bestimmt geflossen. Wie sich der Vater freut, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Und der Sohn sagt nur zu ihm eins, Vater, lass mich sein wie einer deiner Knechte, ich werde es mir abverdienen wieder, wenn du dich mir zuwendest. Aber was macht Gott? Er setzt ihn wieder ein in seinen alten Stand, den er vorher gehabt hat. Er schenkt ihm neue Kleider, er macht ein Riesenfest, er freut sich, dass dieser Sohn wieder da ist. Er setzt ihn in die Stellung seines Sohnes wieder ein. Was denkt ihr, wird der Vater denken, wenn der Sohn, eben dieser verlorene Sohn, am nächsten Tag aufsteht nach diesem Fest, sich die Klamotten der Knechte anzieht, auf das Feld geht und für den Vater zu arbeiten, um sich das wieder zu verdienen, was er ihm eigentlich schuldig geblieben ist. Was wird der Vater dabei denken? Dieser Sohn wäre aus der Gnade gefallen, wenn er das tun würde. Und tragischerweise hat er ja noch einen Bruder. Und diese Geschichte wird meistens gerne nicht mehr erwähnt. Er hat ja noch einen Bruder und der steht draußen, der kriegt's mit. Da drin ist ein Riesenbohai, die feiern die Rückkehr meines Bruders, meines geliebten Bruders, den ich ja so gerne gehabt habe, der ja alles durchgebracht hat, der endlich mal für sich leben wollte, hat's in den Sand gesetzt, aber warum soll ich jetzt dazugehen und mit dem mitfeiern, dass der wieder zurückgekommen ist? Und der Vater geht raus und fragt ihn, komm doch zu mir, komm doch dazu, freu dich mit. Dein Bruder ist wieder da. Was sagt der Bruder? Steht trotzig vor dem Vater und sagt, du hast mir noch nicht einmal ein Kalb gegeben, damit ich ein Fest mit meinen Freunden feiern darf. Ich habe immer alles getan, was du von mir gewollt hast. Und das ist die Tragik in dieser Geschichte. Und Jesus erzählt diese Geschichte den Pharisäern. Er will ihnen damit deutlich machen, Ihr habt immer versucht, alles richtig zu machen. Ihr habt euch immer versucht, aus eigener Stärke einen gerechten Gott zu erarbeiten, einen gnädigen Gott zu erarbeiten. Und ihr habt die ganze Zeit alles falsch gemacht. Ihr habt es nicht begriffen. Gott hat die Verbindung des Gläubigen zu dem Gesetz beendet, steht da drüber. Gott möchte, dass du nicht durch eigene Werke zu ihm kommst, weil Christus für dich gestorben ist. Und wir sind verbunden mit dem auferweckten Sohn Gottes. Das ist die Ostergeschichte. Wir leben heute mit einer Person. Wir leben nicht mit dem Gesetz. Wie gesagt, das Gesetz fordert. Gott schenkt. Gott schenkt uns die Beziehung mit seinem Sohn. Er beschenkt dich mit einer Gemeinschaft und mit der Sollskeit bist du gerecht vor Gott. Kann uns das Gesetz dabei helfen, heiliger zu werden, wenn ich mich anstrenge? Das heißt, ich putze und poliere mal so kräftig meine Seele, dass sie so richtig glänzt. Ich strenge mich an mit dem, was ich tun möchte, um Gott gefälliger zu leben, indem ich mich anstrenge. Ich lebe nach dem Gesetz. Was sagt dann die Bibel dazu? In Römer 7 sehen wir einen Gläubigen, der das Gesetz zu seiner Lebensregel gemacht hat. Römer Kapitel 7. Aber was erlebt dann dieser Mann oder dieser Mensch? Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf. Das Gesetz soll ja nur Sünde aufdecken. Das Gesetz ist nur dazu, Sünde aufzudecken. Aber da beginnt etwas in einem zu passieren, da beginnt etwas zu leben, nämlich die Sünde. Die Sünde wird wieder lebendig in dem Leben dieses Menschen. Da heißt es, die Sünde aber durch das Gebot Anlass nehmend, bewirkte jede Lust in mir. Wenn du nun meinst, du kannst durch diese Gebote Gott gerecht zu werden, dann passiert zunächst erstmal Folgendes. Die Sünde wird aktiv werden in deinem Leben. Die Sünde wird aktiv werden, sie wird aufleben, weil das Gesetz ja dazu da ist, dir das Gesetz, dir die Sünde aufzudecken. Natürlich wird dann diese Sünde wieder lebendig und es passiert genau das, was du nicht tun willst, wie es im Galaterbrief steht. Ich möchte euch das so veranschaulichen. Ihr habt jetzt, sagen wir mal, ein paar Kinder. John, ihr habt jetzt mindestens 10 Kinder daheim. Du bringst 5 Tafeln Schokolade mit, du entscheidest dich oder willst deinen Kindern eine Freude machen, aber du machst eine Einschränkung. Du sagst, die 4 Tafeln hier, die könnt ihr essen, aber die 5. dürft ihr nicht anrühren. Was denkt ihr, was passiert, wenn du jetzt einen Raum verlässt? Es wird gerade ausgerechnet die 5. plötzlich viel, viel schöner aussehen. Die Werbung da drauf ist viel schöner. Die Kuh oder wie auch immer, die Milka-Schokolade. Die Predigt ist mit Produktplatzierungen durchsetzt. Gerade ausgerechnet die 5., wo der John gesagt hat, die dürft ihr nicht essen, die wird genau so sein, dass man da plötzlich das größte Verlangen danach hat, nach der. Und wenn er wieder kommt, kann das passiert sein, wenn er nicht ganz kräftige, in der Seele gekräftigte Kinder hat, kann sein, dass die fehlt. Als allererstes. So ist die Sünde in uns. Das Gesetz will zeigen, dass das lebendig wird. Dass die Sünde aufgedeckt wird und du wirst nicht heiliger werden dadurch, sondern es wird dir eher noch gezeigt, dass du eben nicht heiliger bist. Und so verrückt ist die Sünde. So verkehrt ist die Sünde. Das Gesetz will in euch zeigen, dass ihr Sünde habt und du wirst nicht dadurch heiliger, wenn du dich anstrengst. Im Gegenteil, es wird etwas passieren in deinem Leben. Die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Es geht hier der Stellung nach. Es geht der Stellung nach, du bist nicht mehr unter der Sünde verkauft, weil Jesus Christus für die Sünde bezahlt hat. Und eines Tages werden wir dahin kommen, dass wir das erleben werden. Aber wir können auch heute schon aus der Gnade heraus leben, weil wenn wir nach dem Gesetz leben, dann wird es uns nur gezeigt, was für ein Biest das du bist. Denk an den Löwen vor dem Spiegel. Was aber, wenn wir sündigen? Habt ihr eine Antwort drauf? 1. Johannes 1, Vers 9. So wie er unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Reinigt uns von aller Untugend. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Anzug an und stehe vor dem Spiegel, sieht alles gut aus, ich habe mich geputzt und dann kommt meine Frau von hinten her und sagt, aber da ist schon ein ganz dicker Flecken. Sehe ich zwar nicht, aber Gott reinigt uns von aller Untugend, selbst die, von dem ich mir jetzt nicht bewusst bin. Er stellt dich mehr oder weniger in die Waschmaschine rein und reinigt dich. Ja? Gibt es denn überhaupt kein Gesetz mehr? Frage an euch. Gibt es kein Gesetz mehr, dem ich verpflichtet bin? Kann ich jetzt gerade so drauf lossündigen, dass die Gnade wieder viel größer wird? Gesetz der Liebe? Ich sage es erstmal, doch, es gibt Gebote. Das Gesetz Christi gibt es nämlich. Und was heißt da? Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebet, wie ich euch geliebt habe. Was heißt es da? Wir sollen uns gegenseitig lieben, nicht wie das Gesetz es fordert, wie das Gesetz fordert im Alten Testament, ich soll den Nächsten lieben wie mich selbst. Nein, es geht viel weiter. Ich soll mich mit der Intensität lieben, wie Christus mich geliebt hat. Was hat Christus getan? Er hat sein Leben gegeben, er hat Schmerzen erlitten, er wurde gedemütigt, er wurde geschlagen, er wurde gegeißelt. Er hat alles erlebt. Wir sollen uns einander lieben, so wie wir das Beispiel von Christus haben. Oder seid nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Jesus Christus. Wir sollen in dieser Gnade stark werden. Wir laufen uns herum mit Muskeln, da hatten wellensittig größere Krampfadern als ich. Bist du stark geworden in Jesus Christus? Bist du erstarkt worden in der Gnade? Bist du stark geworden in der Gnade? Ich will an der Gnade festhalten. Das wird alles sein, was ich für mich zum Ziel habe. Oder lasst euch nicht mit mancherlei und fremden Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch die Gnade. Nicht durch Speisen, also nicht durchs Gesetz. Davon die keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Was sollen wir werden? Es ist ein köstlich Ding, es ist etwas sehr Wertvolles, dass dein Herz fest wird. Dass du nicht von Lehrern umhergetrieben wirst und nicht weißt, was richtig ist. Das geschieht aber durch Gnade. Das geschieht allein durch Gnade. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 9, da sagt der Paulus zum Timotheus, du, bei euch geschehen Dinge in Ephesus, da sind irgendwelche Lehrer, die wissen aber nicht, sie treten großartig auf, sie wissen aber nicht, wie man mit dem Gesetz richtig umgeht. Das Gesetz muss richtig eingesetzt werden. Und dann erzählt er dem Timotheus, das Gesetz ist dazu da, um Sünde aufzudecken. Das gilt für diejenigen, die Mörder, die Knabenschänder und so weiter. Also alle erzählen eine ganze Liste von Vergehen und von Sünden auf, die der Mensch begehen kann. Es ist für Sünder. Das Gesetz soll den Sündern deutlich machen, was sie sind. Und es ist aber wichtig zu erkennen, das Gesetz muss so gebraucht werden für das, was es da ist. Ich habe hier zum Schluss einen Mann mitgebracht, der zwar hier sehr, sehr fromm aussieht, das war aber erst am Ende seines Lebens. Am Anfang seines Lebens war er alles andere als ein frommer Knabe. Das ist der John Henry Newton. Er hat 1925 gelebt und ist im Dezember 1807 gestorben. Und ich möchte euch ein bisschen aus seinem Leben vorlesen. John Newton war der Sohn eines Seekapitäns, der im Mittelmeer Handel trieb. Als er 6 Jahre alt war, starb seine Mutter. Mit 11 wurde er Matrose. Ich segelte nach Afrika, so erzählte er, denn ich wollte frei sein und nach Herzenslust sündigen können. Seine Jugend war von Verdorbenheit, Ausschweifung und Versagen gekennzeichnet. Von seinem Vater verstoßen, sank er immer tiefer. Mir ist nie im Leben ein Mann begegnet, der eine schlimmere Ausdrucksweise hatte als ich damals. Ich war nicht einmal zufrieden mit den üblichen Flüchen und Schimpfworten, die jeder kannte, sondern ich erfand noch jeden Tag neue dazu. Und manche waren so heftig, dass sogar der Kapitän, der selbst mit den Flüchen nicht gerade zimperlich war, mich deswegen anschnauzte. Er wurde zum Dienst in der Kriegsmarine gezwungen, als Deserteur wieder gefangen und ausgepeitscht, bis ihm das Blut in strömenden Rücken hinunterlief. In Afrika betätigte er sich als Sklavenjäger. Überall bekam er Schwierigkeiten mit seinen Arbeitgebern, bis er ins Gefängnis kam. Mehr noch, der ehemalige Sklavenjäger kam in die Sklaverei. Eine Schwarze kaufte ihn und ergötzte sich, wie er die Brocken unter ihrem Tisch aß. Als kleiner Junge wurde er einmal vom Pferd geworfen und entkam knapp dem Tod. Zusammen mit Freunden sollten sie ein Kriegsschiff besichtigen, doch Newton kam zu spät, seine Freunde ruderten ohne ihn los, das Boot kippte um und sie ertranken. Solche Erlebnisse aber vergaß er sehr schnell. Newton erzählte, ich wurde in einem frommen Elternhaus geboren und schon als kleines Kind Gott geweiht. Seine Mutter betete andauernd für ihn und versuchte ihm Bibelverse einzuprägen. Leider starb sie sehr früh, aber die gute Saat war gesät. Auch das Mädchen, das er jung heiratete, übte einen guten Einfluss auf ihn aus. Nachdenklich wurde er durch das Lesen von Thomas Kempis Nachfolge Christi. Während eines furchtbaren Sturms bekehrte er sich. Damals war er 23 Jahre alt. Mit 39 wurde Newton Geistlicher. Er gehörte zu der ersten Generation von Pfarrern, die als evangelikal bezeichnet werden können. Den Rest seines Lebens verkündigte er das rettende Evangelium und war an der Gründung der Church Missionary Society aktiv beteiligt. Ihr seht, was für ein Leben dieser Mann gelebt hat. Und dieses fromme Bild am Anfang verblasst ein bisschen nach dem, was man gehört hat über ihn, was er alles getan hat und wie sein Leben verändert wurde. Und er hat am Ende seines Lebens das Lied, das ihr schon angespielt habt am Anfang, Amazing Grace, übersetzt unglaubliche Gnade. Das hat er erlebt. Er hat diesen Herrn als unglaublichen Mann erlebt, einen unglaublichen Gott, der unglaublich Gnade verschenkt und gibt. Und wir sollen allein in dieser Gnade leben. Es gibt nicht Gnade und Gesetz. Gesetz ist für uns gestorben. Gnade gilt für uns, weil das Gesetz eine ganz andere Aufgabe hat in unserem Leben. Gesetz ist notwendig, aber Gnade allein genügt. Amen.